Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika. Schön, dich zu hören und zu sehen.
Über den Bildschirm zumindest, ja. Wir haben in der letzten Folge über Grenzen gesprochen. Und in gewisser Weise würde ich sagen, dass unser heutiges Thema eine Folge davon ist. Wir gehen auch so ein bisschen an die Grenzen des Machbaren, auch an vielleicht die Grenzen von dem, was wir auch selber machen und bewerkstelligen können. Wir wollen heute sprechen über Perfektion versus das Fragmentarische, das ist Bruchstückhafte, das, wo wir so im Unvollkommenen bleiben und zugleich, ich denke mal, dass die meisten, die uns zuhören, vielleicht auch das immer wieder spüren, diesen Anspruch, den wir in unserer Gesellschaft sehr stark haben, davon die Dinge ja perfekt machen zu wollen. Und wir so große Vergleichsmöglichkeiten haben über Social Media etc. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Mhm. Den Themenwunsch hattest du, vielleicht magst du auch noch mal kurz dazulegen, aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung, was wichtig ist und warum du das auch heute gerne mal besprechen möchtest.
Ja, danke. Also du hast das schon gut gerahmt. Mir ist immer wieder deutlich geworden, mir wird immer deutlicher, dass das Fragmenthafte, das Fragmentarische sehr zum Menschsein gehört. Und irgendwie wird das unterbewertet, finde ich. Wir, obwohl es quasi zur Wesensstruktur des Menschseins gehört, darüber werden wir ja gleich noch sprechen, orientieren wir uns immer am Gelingenden und das Gelingende ist dann häufig das Vollkommene. Und vielleicht kann man auch über Gelingendes anders als über den Zustand der Vollkommenheit sprechen. Und ich glaube, das sind so Irrtümer unserer Zeit und vielleicht auch eine bestimmte Art zu denken und sich zu verstehen, die sehr mit unserem Zeitgeist zu tun haben. Und deswegen dachte ich, man könnte mal über das Fragmentarische, das Unvollkommene, den Fehler, der uns passiert, das Nicht-Gelungene und solche Dinge auch sprechen.
Ja, das finde ich gut. Zumal hier auch der Frühling gerade sehr unperfekt sich zeigt. Es regnet gerade recht stark. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich sage es dazu. Also falls man im Hintergrund Regen hört, den kann ich nicht ausschalten. genau. Es schwankt heute so hin und her. Einmal Regen, einmal Sonne. So ist das halt eben.
Ja, genau.
Genau das ist eben.
Da ist es schon.
genau. wie kommen wir denn? Was würdest du sagen zu dieser Idee von diesem Perfekten? Ich denke, der Mensch hat einen Hang dazu, die Dinge richtig gut zu machen und sich zu entwickeln. Das finde ich auch was Gutes. Also wir haben so ein Streben nach, ist es Perfektion oder nach Vollkommenheit? Was ist es? Was würdest du sagen? Ist das was?
Ja, vielleicht kann man das sogar ein bisschen offener lassen. Das sind so Phänomene, die in dem sich zeigen, was du gerade sagst. Also Perfektion, Vollkommenheit, Ganzheit, dass etwas schön ist, dass etwas erreicht wird. Das will ich alles mit dazu nehmen. Und dass es eine Dauer hat, gehört auch dazu. Dass es nicht sofort wieder verschwindet, sondern wenn wir es uns erarbeitet haben, dass wir es genießen dürfen, dass es bleibt und so weiter. Also es gehört für mich alles so ein bisschen in diesen Bereich mit hinein. Aber möglicherweise hat auch sehr viel unser gesellschaftliches Denken einen Einfluss darauf. Übrigens nicht nur jetzt erst, soweit ich so ein wenig Denker und gescheite Menschen kenne und gelesen habe, mich mit ihnen unterhalten habe, haben die das zum Teil schon vor vielen, vielen Jahren gesagt. Also dass zum Beispiel uns Wesenszüge der Perfektion, des Perfektionistischen eigen sind in unserem Denken, in unserer Zeit hier und dass das möglicherweise auch ein Problem darstellt für die seelische Verfasstheit der Menschen. Ja, also dass insbesondere zum Beispiel Menschen in Deutschland oder in diesem, sagen wir mal, europäischen Kulturraum, der uns da nahe steht, eine starke Leistungsausgerichtetheit haben. Und ich glaube, dass das jetzt sich sehr verfestigt und verstärkt hat mit ja, einem Denken, dass alles immer auf dem Stand ist, dass alles effizient zu sein hat, dass alles schnell gehen muss und dass auf keinen Fall ein Fehler passieren darf. Das finde ich schon sehr, also sehr stark prägend für unsere Zeit. Und wenn ein Fehler einmal passiert ist, wird sofort gefragt, wer war das? Und es wird die Frage nach einem Schuldigen gestellt.
Das heißt, was sich verändert hat, weil ich denke, dieses Streben nach Vollkommenheit, das ist etwas, was zum Menschen dazugehört, oder? Und das andere, das, was sich verändert hat, ist der Umgang mit dem, wenn es nicht funktioniert, oder diese Schuldfrage, die wir dann damit verbinden. Da spitzt sich was zu. Könnte man das so sagen? Nimmst du das so wahr oder anders?
Ja, jedenfalls gibt es ein Streben nach mehr, so würde ich es vielleicht sagen. Und auch nach der Frage, wie gelingt es immer besser und so weiter. Ich glaube, das gehört schon zu unserer Wesensstruktur, dass wir danach suchen, ob das jetzt am Schluss ein Zustand sein muss oder ob das etwas ist, was quasi zum Menschen gehört, aber gar nicht in diesen Zustand hineingehört, also dass das quasi von uns fälschlich auf eine bestimmte Ebene gehoben wird. Da habe ich manchmal das Problem oder die Meinung, die Beobachtung, dass das dann ein Problem wird, wenn wir daraus Eigenschaften machen. Also wenn ich etwas ausholen darf, würde ich sagen, es gibt zwei große Betrachtungsebenen, wie man Menschsein verstehen kann. Das eine ist eine Strukturbetrachtung des Menschen. Ja, und da steht die Stetigkeit im Vordergrund. So hat das Bollno einmal gesagt, ein Existenzphilosoph. Und in der existenziellen Achse steht die Unstetigkeit im Vordergrund. Und alles, was wir jetzt auf der Strukturachse betrachten, zum Beispiel, wie entwickelt sich ein Mensch in einem bestimmten Lebensalter, welche Fähigkeiten hat er, wenn er zum Beispiel schulreif ist, und ja, wenn er bestimmte Fertigkeiten vermag mit einem bestimmten Lebensalter, dann verbinden wir das häufig aus der Betrachtung der Stetigkeit, also dieser Strukturachse, mit ganz bestimmten Zielen, mit ganz bestimmten Zuständen, die Menschen oder auch Eigenschaften, die Menschen erreicht haben. Und ich glaube, aus diesem Denken, und das ist sicher ein Denken, das ganz stark auch dem naturwissenschaftlichen Denken eigen ist, das ja die Gesetzmäßigkeiten dieser Stetigkeit erforscht und über das Verstehen dieser Gesetzmäßigkeiten ganz viele wichtige, sagen wir mal, Ergebnisse uns Menschen bietet, so dass es Medizin gibt, Heilung gibt, Tabletten gibt, dass ein Flugzeug fliegen kann, dass ein Auto fährt und so weiter und so fort. Ja, das hat, glaube ich, alles mit diesem Denken zu tun. Und die Existenzphilosophen sagen, demgegenüber gibt es aber auf der Ebene des Existierens ein anderes Prinzip, und das nennt sich Unstetigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch einen Schritt wagt, wo der Mensch etwas tut, wo er in die Begegnung mit einem anderen Menschen tritt, durchbricht er immer auch eine Stetigkeit. Indem plötzlich er angeregt wird, etwas anders zu sehen, indem er doch etwas anderes will als das, was er gerade dachte, dass er wollte und so weiter, ja? Und deswegen sagen die Existenzphilosophen, dem Existieren ist das Prinzip der Unstetigkeit eigen. Und ich glaube, daher kommt das, dass wir jetzt in ein Problem mit dem Thema Vollkommenheit geraten, wenn wir die Vollkommenheit als Zustand denken. Ja, und so denken wir natürlicherweise, üblicherweise in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen uns aus diesem Denken lösen, weil es für den Menschen nicht stimmt. Deswegen mag ich den Gedanken auch des Fragmentarischen, des Unvollendeten, weil Leben immer mehr ist als.
Da kann man ja auch gleich die Frage stellen, gibt es überhaupt das Perfekte? Eben nicht, ne? Also man kann es ja immer noch besser und noch machen.
Ja, zumindest was, wenn man es auf den Menschen bezieht, denke ich, muss man es so sagen, das gibt es nicht. Und wenn, dann sind das Definitionen eines Zeitgeistes, einer bestimmten Idee, weshalb Menschen glauben, dass das sei jetzt der perfekte Zustand, aber dann kommen andere, definieren das neu und dann ist es wieder was anderes. Also ich glaube, Frankl hat für mich einen sehr schönen Grundgedanken, der spricht von der existenziellen Spannung. Und das ist die Spannung zwischen Sein und Sollen. Also etwas ist und etwas anderes liegt mir immer voraus. Also wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie unser Gespräch jetzt laufen wird. Jeder von uns hat vielleicht beide ein paar Gedanken im Kopf. Du wirst ein paar Fragen dir überlegt haben und ein paar Anregungen und Gedanken mitgebracht haben, die dir wichtig sind zu diesem Thema. Ich habe das ebenso. Aber wie es genau verläuft, wo wir unsere Schwerpunkte jetzt setzen werden, das wissen wir eigentlich gar nicht. Das wissen wir erst, wenn es zu Ende ist. Ja, und dann war es dieses Gespräch. Aber im Grunde, wenn wir die etwas anders setzen, alleine die Fragen anders wählen, alleine die Ausführungen dazu ein bisschen anders setzen, ist es schon wieder ein anderes Gespräch. Also was ist jetzt das richtige oder das perfekte Gespräch zum Thema? Ja, vor diesen Fragen stehen wir. Auf jeden Fall sind wir in diesen Überlegungen und Fragen, das kann man, finde ich, auf jeden Fall sagen, sehr persönlich als beteiligte Einzelne immer mit drin.
Und meine Erfahrung von Gesprächsführung oder jetzt auch als Gestalterin von Sendungen oder so, als jemand, der immer wieder in der Situation ist, über Gesprächsthemen sich was vorzubereiten und zu überlegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, je klarer ich eine Idee habe und je enger ich mir das vorbereite und dran festhalte, umso schlechter wird's. Also es braucht natürlich Vorbereitung und eine Idee, aber wenn ich nicht offen bin für die andere Person, mit der ich spreche und mich dann auch vielleicht mal aus dem Konzept bringen lasse, weil die andere Person ganz was Interessantes, aber anderes einbringt, als ich eigentlich dachte, dann blockiere ich das und dann kann es gar nicht gut werden. Also dieses Störmoment sozusagen, wenn man es jetzt so sehen will, wenn ich mich nicht traue, mich auf das einzulassen, dann wird es meistens eben gar nicht gut. Aber aus lauter Angst davor lassen wir das manchmal vielleicht nicht los und machen Frage 1 bis 10, aber dann wird es halt fad oder leer.
Ja, ich glaube, weil du sagst Angst, weil wir meinen, irgendwelchen Ansprüchen genügen zu wollen und dann lassen wir uns nicht mehr auf das ein, was in der Begegnung gerade passiert. Ja, und so kenne ich das, dass einige Denker an dieser Stelle genau sagen, dass die Begegnung ein Element des Fragmentarischen ist, eine Begründung für das Fragmentarische. Wenn es keine Begegnung gäbe, also wenn ich nicht offen wäre für andere und anderes, dann gäbe es ja quasi das Gegenüber nicht, sondern gibt es ja nur meine Idee dazu, die ich quasi entfalte. Aber dadurch, dass es immer den anderen gibt, die andere gibt oder auch das andere gibt, kann es mich so angehen, dass ich plötzlich merke, jetzt stimmt was ganz anderes. Und deswegen bleibt auch das, was ich vielleicht wollte, auf der Strecke und damit bleibt es immer im Vorläufigen oder in dem jeweiligen, was es dann ist. Die Frage ist, ob man darunter leiden muss oder ob das auch was Gutes hat, ja. Und deswegen, ich würde sagen, da gibt's einen interessanten Gedanken. Man kann Ganzheit und Erfülltsein unterscheiden, ja. Und ich würde sagen, aus einer existenziellen Perspektive ist das Erleben der Stimmigkeit das Entscheidendere als das Erleben der Vollkommenheit. Mhm. Ja, im Sinne von Eigenschaften und so weiter. Ja, sondern dass etwas für mich, für diesen Moment gestimmt hat. Und wenn man das als Perfektion versteht, dann ist das ein ganz anderes Verständnis. Ja, und das wäre für mich ein existenzielles Verständnis dieses Gedankens.
Ich muss schon die ganze Zeit denken, ich durfte mal zwei Klinik-Clowns begleiten, einen ganzen Vormittag lang. Das war ein wirklich sehr inspirierender Vormittag, an den ich oft denke. Sehr schöne Begegnungen. Und diese Haltung des Clowns, die finde ich, passt da auch total gut rein. Das ist etwas, wovon wir, glaube ich, ganz viel lernen können. Also die eine hat mir auch gesagt, die Ausbildung zur Clownin war für sie wie Psychotherapie. Ja, also, und eben der Clown ist der, der eben nicht perfekt ist, der Fehler machen darf und der genau diese Kunst hat, den Fehler aufzugreifen und aus dem heraus, also in dem Moment das zu nehmen, was eben da ist und daraus etwas Schönes zu machen. Ja, also die spielen ja bewusst auch damit. Man stolpert bei der Tür rein und schon geht irgendwas schief vielleicht. Und aus dem, dass es schief geht, wird das oder entsteht das. Oder wenn die mit kleinen Patienten, aber auch großen, egal, arbeiten, die vielleicht schüchtern sind oder so. Also diese Kunst, das alles aufzugreifen und dass es nicht einen perfekten Ablauf hat und einen Regieplan und also darin liegt, jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, eine große Kunst für mich.
Ja, ja.
Das macht's aber macht's aus. Ohne ja. das wäre das eine studierte Clownerei, die halt so ein Kasperltheater wäre. Aber das geht nicht ans Herz.
Ja. Genau. Und es entsteht dann was Neues daraus, ja. Und das Neue ist überraschend.
Ja.
Und das ist unverhofft und ich kann mich in dem finden, ja. Das ist ja so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, was ist das Wesen des Witzes und des Humors, dann liegt das ja da drin, dass wir, das passt ganz gut zu unserem Thema jetzt, dass wir, dass eine bestimmte, sagen wir mal, Idee aufgebaut wird, die wir dann üblicherweise aus dem Alltagsbewusstsein in eine Verstetigung bringen. Also wir sagen dann, ah ja, so geht das jetzt weiter. Und der Witz ist dadurch immer charakterisiert, dass der ein drittes Element hinzubringt, also ein weiteres Element, das unverhofft ist und gar nicht zu dem passt und doch irgendwie einen Anknüpfungspunkt da drin hat und dadurch die Pointe eine ganz andere wird. Ja, und dann müssen wir lachen. Ja, und so ist das vielleicht hier auch mit der Clownerie, dass wir uns dann darin einfinden und wiederfinden. Ja, und dass dort auf sehr charmante Weise uns auch manchmal das Unperfekte und das Andere in freundlicher Weise nahegebracht wird, ja.
Warum fällt uns das so schwer, das ist Unperfekte, oder nennen wir jetzt lieber mal das Fragmentarische jetzt, da so in unser Leben zu lassen? Also das scheint ja etwas zu sein, womit wir uns zunehmend schwer tun. Mhm. Ich habe schon am Anfang gesagt, vielleicht weil wir uns mehr vergleichen können. Oder was ist es noch? Was siehst du da?
Ja, ich glaube, das hat einerseits mit Bedürfnissen zu tun, so ein Bedürfnis nach Stetigkeit, nach Verstetigung, also nach, ach, man möchte seine Ruhe haben, man möchte es erreicht haben, man möchte sich darin auch ausruhen können einmal. Das ist, glaube ich, schon auch ein tiefes menschliches Bedürfnis, also einen Zustand zu erreichen und jetzt ist es gut. Oder so soll es dann auch eine Weile bleiben, ja.
Und das ist gerade schwer, weil wir alle mehr zu tun haben? Oder warum nimmt das zu? Was ist da los? Haben wir alle mehr zu tun? Ist das so?
Ja, ich glaube, weil die Effizienz heute als ein neuer Grundgedanke geworden ist, der uns alle leitet. Alles muss schnell gehen, alles muss schnell erreicht werden. Und überhaupt ist die Idee, Ziele zu erreichen, ein wesentlicher Gedanke der Effizienzidee. Ja, wir müssen quasi das umgesetzt haben. Es muss maximaler Profit daraus entstehen. Wo immer darin jetzt gewertet wird, das mag verschieden sein, es muss jetzt nicht nur Geld sein, ja. Aber ich glaube, das ist ein Zeitgeist, Zeitgeistdenken. Und dann ist die Erwartung an alle Beteiligten sehr hoch, dass sie sich alle an diese Dinge zu halten haben. Ja, wenn ich so mal überlege, wenn man früher, als es das Internet noch nicht gab, einen Brief geschrieben hat, dann hat man ein bisschen überlegt, was man schreibt, dann hat man den geschrieben, dann dauerte es circa 3 Tage, bis der beim Empfänger ankam. Der durfte 3 Tage überlegen und dann kam er nach 3 Tagen zurück. Also alles in allem war es am Schluss eine Woche oder etwas mehr und keiner hatte die Erwartung, früher eine Antwort zu haben, weil das war der übliche Weg. Heute wurde jetzt verabschiedet, dass die Post ein bisschen Frist zugestanden bekommt, dass sie nicht zwingend von einem Tag auf den anderen zustellen muss. Ja, also der Erwartungsdruck, ich habe das bestellt und morgen bekomme ich das, der ist so selbstverständlich geworden für uns. Und das überträgt sich auf, weiß ich nicht, alle E-Mails, die man schreibt und so weiter und so fort. Das sind aber Haltungen, das sind Erwartungen. Das, meine ich, haben wir mit im Griff, das zu steuern. Also man muss dem ja nicht folgen oder man könnte auch das Ganze ein bisschen stärker in die Lebens, Welt rückkoppeln und sagen, ist das realistisch? Und sich neu dazu, zumindest mit denen, die es betrifft, verständigen. Ja?
Der Witz ist ja, ich habe das Gefühl, niemand findet das wirklich realistisch. Die wenigsten Leute finden es angebracht. Die allermeisten stresst das. Und alle wären erleichtert, wenn wir nicht diese Geschwindigkeit hätten. Aber alle machen mit. Also wir können uns dem quasi nicht entziehen, ist mein Eindruck. Ja. Oder nur sehr schwer.
Ganz genau. Aber vielleicht darf ich noch einen anderen Gedanken sagen, weil du fragtest, woher kommt das, diese Perfektion? Vielleicht, es gibt noch einen anderen Grund, nämlich es kann ja sein, dass wir etwas erreicht haben und dann wird es kaputt gemacht. Oder wir erleben, das Leben geht weiter und jetzt ist es eben nicht mehr möglich, das zu verfolgen und so weiter. Dann glaube ich, hat das auch damit zu tun, dass wir es einmal erlebt haben? Also dann ist das Fragmentarische, was wir dann erleben und sehen, gleichzeitig im Rückbezug wieder etwas, das uns auf etwas verweist, was mal sehr schön war. Ja, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir dann zum Beispiel traurig werden, weil wir das jetzt verloren haben, und uns danach sehnen, dass das möglicher vielleicht auch wiederkommt, ja. Und so kann man übrigens diesen Gedanken des Fragmentarischen auch in die Zukunft legen und dann würde man das Fragmentarische eher in dem noch nicht Vollkommenen sehen. Also das heißt, wir streben danach, aber sind wir erreichen es immer nur teilweise. Ja, und ich glaube, das gehört zur Wesensstruktur übrigens des Menschseins, dass wir nicht vollkommen sind. Die Unvollkommenheit ist ein Bestandteil des Menschseins. Fragen des Menschseins, also das heißt, was gehört zum Wesen des Menschseins, das Fragmentarische. Ja, und deswegen sollten wir, glaube ich, eine andere Kultur für das Fragmentarische entwickeln, als Bewusstsein in unserer Gesellschaft, dass das nicht ein Makel ist, sondern dass das ein Ansporn ist oder eine Möglichkeit ist, uns darin auch zu respektieren, gelten zu lassen, ja, und in einen Frieden damit zu kommen, dass es in Ordnung ist, dass wir das auch sind.
Ich habe so das Gefühl, es gibt ein bisschen eine Spannung in der Haltung, in der ich dann durch die Welt gehe, weil zufrieden oder im Frieden sein mit dem Unperfekten ist das eine. Aber zugleich gibt es ja auch, also ich nehme jetzt mal an, wenn du mit einem Patienten, Klienten arbeitest, möchtest du es ja auch richtig gut machen. Also, oder du gehst ja nicht mit der Haltung von, wurscht. Das meine ich vielleicht zwischen Wurstigkeit und dem Akzeptieren von Unperfektem. Wie kommen wir da so in die richtige Balance?
Ja, das ist eine gute Frage und eine schwere Frage. Ich würde sagen, vielleicht sollten wir uns erstmal befreien vom Gedanken des Zustands. Also, dass das Perfekte ein endgültiger Zustand ist. Dann würde die Frage nach meinem Dafürhalten kleiner werden, weil wir sagen, was ist jetzt, und sie würde auch eine andere Frage werden, merke ich gerade, was ist jetzt für diese Situation gut und richtig? Also für mich verschiebt sie sich mehr in die Frage nach der Stimmigkeit. Ja, und damit sind wir übrigens mehr bei der Frage der Authentizität im existenziellen Denkraum. Ja, und nicht so sehr nach perfekten Zuständen maximaler Eigenschaften, die wir haben, ja. Und insofern hast du natürlich recht, wenn ich jetzt in meiner Praxis mit Menschen arbeite oder auch wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich ein Seminar mache und so weiter, dann höre ich sehr genau hin, wer hört mir denn dazu? Und was sind das genau für Fragen, die mir da gestellt werden? Manchmal muss ich nochmal nachfragen, ob ich die Frage schon richtig verstanden habe, weil mir würde natürlich eine Menge auf jede Frage einfallen, aber ich möchte ja eine Frage so beantworten, dass sie dem anderen oder der anderen etwas gibt und hilft, was für diese Situation für ihn oder sie jetzt wesentlich ist. Ja? Und um dieses Ringen geht es, glaube ich. Und dann kann der andere mir seine Antwort geben und dann merke ich, das hat gut gepasst oder hier stimmt's noch nicht, wir müssen es noch ein bisschen genauer miteinander gucken. Also für mich wäre das nicht die Frage nach dem Perfekten dann, sondern nach dem Wesentlichen. Das ist für mich der Unterschied.
Mhm. Ja, es macht auch ein bisschen innere Entspannung schon, mir zu denken. Ich versuche das Wesentliche und das Stimmige zu finden. Und dann bemühe ich mich natürlich auch sehr, aber kann dann vielleicht auch sagen, okay, wir finden das vielleicht jetzt auch nicht, weil da muss man dann ja irgendwann auch den Punkt erwischen, zu sagen, okay, das finden wir jetzt auch nicht. Wir kommen
oder
da
noch
auch nicht
hin.
Kann auch passieren, oder? Noch nicht, ja, heute nicht.
Ja, genau. Wir sind noch auf dem Weg dahin. Und in dieser Stunde haben wir es noch nicht gefunden. Es ist vielleicht so wie ein Annähern, ja, um daran zu kommen. Es ist natürlich, glaube ich, am Schluss dann auch viel Erfahrung. Wenn man das lange Jahre tut, kann man Dinge schneller sehen. Ja, aber das ist eine gute Frage, die du stellst. Es geht nicht darum, es perfekter zu sehen, sondern dem Wesentlichen näher sein zu können. Worum es im Grunde dem Menschen in dieser Situation geht oder auch mir in dieser Situation geht. Ich weiß nicht, ob ich einen Anspruch an mich habe, perfekt zu sein als Mensch. Ich weiß gar nicht, ob das uns Menschen eigen ist. Aber leben zu können, was uns wesentlich bedeutsam ist, ich glaube, das ist ein Anspruch. Jedenfalls aus einer existenziellen Perspektive.
Ich überlege mir gerade, wie kann man das auch auf andere Bereiche des Lebens gut übertragen, weil zum Beispiel ein Herzchirurg, der mich operiert, oder der Busfahrer, da hätte ich schon gern, dass die möglichst genau arbeiten und wenn es geht, perfekt, es wäre cool. Aber wahrscheinlich muss man auch, und das gehört auch zum Menschsein dazu, auch da kann es sein, dass etwas nicht geht und auch auch der beste Operateur, da kann es auch da sein, dass ein Mensch stirbt. Also selbst da müssen wir diese Option mit aushalten.
Das sind wieder sehr interessante Aspekte. Ich glaube, einerseits geht es um Handwerk. Darin kann man sich qualifizieren. Und deswegen glaube ich, kann man in der handwerklichen Leistung tatsächlich immer perfekter werden, was das Ausführen zum Beispiel bestimmter Schritte betrifft, bestimmter Fertigkeiten betrifft und so weiter. Und ich würde meinen, das gehört dann wieder diesem Prinzip der Stetigkeit. Ja. Aber weil der Mensch mehr ist als ein Prinzip der Stetigkeit, sonst wäre er eine Maschine, kann es eben immer auch dazu kommen, dass er heute unausgeschlafener ist, dass er etwas falsch eingeschätzt hat, dass er dachte, das würde auch noch richtig sein und dann stellt sich heraus, das war ein Irrtum und so weiter. Und diese Möglichkeit gibt es eben immer. Insofern ist natürlich richtig, dass du sagst, wenn ich selbst der Betroffene, die Betroffene bin, möchte ich an jemanden geraten, der an der Stelle sein Handwerk möglichst perfekt beherrscht und mich sicher von A nach B bringt oder sicher operiert. Und gleichzeitig bleibt er ein Mensch und ja, es kann immer etwas passieren. Das nennen wir ja ontologische Unsicherheit, der wir dann begegnen.
Mhm. Ja.
Die Frage ist ja vielleicht jetzt nur, bemesse ich den Wert eines Menschen und das, was sein Wesen ausmacht, bemesse ich das an der Perfektion oder schaue ich auf sein Ringen, auf sein Bemühen, auf seine Qualität, damit verantwortlich in seinem Rahmen umzugehen?
Ja,
und
guter
da
Punkt, finde ich.
Ist, glaube ich, unsere Gesellschaft nur an Ergebnissen ausgerichtet, oder das stimmt natürlich nicht für alle Menschen, das ist schon klar, aber ich glaube, unser Zeitgeist ist sehr, dass er Ergebnisse bereits definiert hat und daran der Mensch bemessen wird und deswegen der Mensch in seinem Ringen um dieses Ergebnis gar nicht mehr gesehen wird.
Ja. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade, vielleicht hätte ich am Beginn meines Radiomachens gesagt, boah, gute Sendung. Und jetzt heute, 5, 6 Jahre später, denke ich mir, oh Gott, habe ich einen ganz anderen Anspruch. Aber für damals war es gut und das darf ich mitsehen. Und die Entwicklung darf mit einberechnet werden. Oder eben auch das, wo halt jemand gerade steht und so.
Ja, und du merkst richtig, wie du dann auch Vorgesetzte brauchst, die dir das zum Beispiel zugestehen, ne?
Ja.
Und die sagen, okay, sie fängt jetzt an, Wir sehen da großes Potenzial. Und natürlich sagst du, wenn du das eine Weile machst, hast du ganz andere Maßstäbe für dich. Ja, aber auch hier musst du wieder aufpassen, dass du das nicht an Eigenschaften bemisst, ja, die, zu denen du dich quasi erst noch weiterentwickeln musst. Das kann man ja ewig, ewig weitertreiben. Und ich meine, das ist nur bedingt, sieht das den Menschen als Menschen in seiner Ganzheitlichkeit und dann wird er reduziert auf ja, Fertigkeitsaspekte, ja, und Fähigkeitsaspekte. Und das ist ein reduktionistischer Blick auf den Menschen. Ja, und das leider lernen wir in der Schule so lernen. Das ist ein riesiges Problem. Das Lernen von der Haltung geprägt ist, bereits definierte Ergebnisse zu erreichen. Da liegt schon diese ganze Grundidee des Perfektionistischen mit drin. Ja, und so aus diesem Denken kommen wir alle, weil wir das alle über Jahre, über lange Jahre durchlaufen haben. Ja, andere, die bereits sich sehr damit beschäftigt haben, was das Ergebnis sein sollte und wie man didaktisch das am perfektesten vermittelt, dass ein Mensch mitgeht, dass er am Schluss dieses Ergebnis kennt. So werden wir geprägt. Und das quasi fundiert diese Idee, der Mensch, wenn er sich müht, dann wird er irgendwann den Zustand erreicht haben, in dem er oder sie es weiß. Ja, und übrigens, weil ich ja nun auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausbilde, beobachte ich diese Haltung auch in den Ausbildungen. Es wird immer gefragt, wie geht das? Was soll ich dann tun? Ja, und ich sage immer, wir führen jedenfalls aus einem existenziellen Denkansatz kommend phänomenologisch. Das heißt nicht, das Wissen, das ich habe, entscheidet darüber, wie ich führe, sondern das, was sich uns zeigt und was sich darin als das Wesentliche zeigt, das erfordert seine Antwort, die wir dann miteinander zu finden haben. Das ist ein völlig anderes Denken und das braucht manchmal ein paar Jahre, bis das in die DNA neu und anders eingeht und man deshalb anders auf den Menschen zugeht. Und immer wenn wir unsicher werden, kippen wir ganz schnell ins Wissen zurück. Ja, dann meinen wir, wir müssen noch einen Artikel lesen und wir müssen noch eine Methode haben, damit das Ganze besser funktioniert. Und im Grunde müssten wir uns einlassen auf das, was ist und was sich uns scheinbar noch nicht als das Wesentliche offenbart hat. Und das gilt dann zu verstehen, auch mit den Klientinnen und Klienten zusammen zu verstehen und einen Weg zu gehen.
Okay, ich fühle mich nicht ertappt. Um gleich beim Patientinnen zu bleiben, ich finde es sehr interessant, Depression, also diese Erkrankung Depression hat sehr viel mit Perfektion und Perfektionismus zu tun, oder?
Ja, und was möchtest du damit sagen?
Ich möchte darüber sprechen, weil ich glaube, dass Depression eine der häufigsten psychischen Erkrankungen ist, oder? Wenn ich an meine Arbeit in der Reha-Klinik mit Burnout-Patienten und so weiter denke, dann sprechen wir so viel über Perfektionismus. Ganz viele Menschen leiden unter dem. Und das finde ich interessant, jetzt das zusammenzubringen und zu verstehen, wo da der Punkt liegt, wo wir vielleicht einhaken können, ja, wenn uns das betrifft, ja. Und wie wir auch Perfektionismus stoppen können. Vielleicht kannst du auch da kurz erklären, was steckt hinter Perfektionismus. Ist ja eher ein Schutzmechanismus doch eigentlich, ja. Wenn wir jetzt das nochmal.
Also ich würde meinen, das Phänomen des Perfektionistischen, das lässt sich auf verschiedenste Störungsbilder beziehen. Zunächst einmal, also deswegen möchte ich grundsätzlicher erstmal antworten, bevor ich dann zur Depression komme. Die Depression ist praktisch ein Krankheitsbild, in dem sich das Perfektionistische zeigt. Manche meinen, das hat sehr viel auch mit Depressionen zu tun. Dem kann ich folgen. Aber grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, das Perfektionistische zeigt sich natürlich auch im Zwänglichen. Und das Zwängliche hat meistens eher das Thema einer Angst, von der der Mensch sich bedroht erlebt, dass er überfordert ist aufgrund einer bestimmten Angst, die er in sich trägt und dann das durch eine bestimmte Zwangshandlung versucht zu bewältigen, die dann auch bis ins Perfektionistische immer wieder ausgeführt werden kann. Aber da steht nicht der Perfektionismus, sondern mehr die Zwangsstruktur selbst im Vordergrund. Auch wenn es manchmal wie Perfektionismus wirkt. Und dann gibt es noch ein perfektionistisches, wo es mehr um Leistung geht, und zwar im Sinne der Angst, sonst nicht gelten gelassen zu werden oder abgelehnt zu werden und nicht gut genug zu sein und so weiter. Ja, das wären dann, vielleicht würden sich diese Perfektionselemente mehr im Rechtfertigungsmodus, in Begründungen und so weiter zeigen. Und jetzt, wenn wir jetzt zur Depression kommen an der Stelle, dann glaube ich, ist der Leistungsmodus der Depression, wie er sich als Perfektion zeigt, häufig der Versuch, über etwas, was wir in guter Weise in die Welt bringen, zu erreichen, dass man uns nicht als Zumutung erlebt. Also die Angst in der Depression ist immer die Angst für den Menschen, den man eigentlich liebt und den man braucht, zu schwer zu sein, eine Zumutung zu sein, zu viel zu sein. Und damit möchte man sich durch das, was man leistend einbringt, etwas leichter machen. Und dann achtet man nicht so sehr drauf, ob man das selber wirklich will und ob man das mag, was man tut, sondern man tut es, weil man glaubt, dann wird der andere zufrieden sein und lächeln und das alles nicht so schwierig mit mir finden und dann wird er mich mögen und bei mir bleiben und sich nicht abwenden. Ja, und so dient die Leistung dazu, damit der andere nicht geht und ich dann alleine bin und dieses Alleinsein gar nicht verkraften würde. Das ist im Grunde das Thema, was dahinter steckt.
Mhm. Und was ist mit dem Schutz vor Kritik? Also das ist ja jetzt, schließt an das, was du, denke ich, gerade gesagt hast. Je besser ich etwas mache, auch in meiner Arbeit, umso weniger kann man mir was vorwerfen. Ist das Gleiche, oder? Also
genau, hier müsste man jetzt zumindest aus einer existenzanalytischen Theorie kommend mehr fragen, bezieht sich das auf die Angst vor Beziehungsverlust? Also du wirst von mir nichts halten oder mich nicht mehr wollen, wenn ich zu kompliziert bin, zu mühsam bin und so weiter. Dann wird die Leistung quasi genutzt, um dem anderen zu zeigen, dass man ihn doch unterstützt, dass man ihn fürsorglich im Blick hat. Und dann muss der nicht ärgerlich werden und ist auch noch überlastet durch mich. Ja, also man macht sich im Grunde dem anderen gegenüber gefällig mit dem, was man bietet und mitbringt, damit man ihm nicht zur Last fällt. Im anderen Fall ist das Thema ein anderes. Da geht's mehr drum, was hältst du von mir? Was denkst du von mir, wenn ich so bin oder so bin oder so bin? Ja, und da dient die Leistung dann manchmal dazu, genau dieses Denken und diese Angst zu verschleiern und der Angst durch perfektionistische Leistung vorzubeugen. Du wirst mich dann hübsch finden, du wirst mich dann okay finden, du wirst mich gelten lassen, ich werde dir genügen. Das sind dann etwas andere Themen, die im Vordergrund stehen. Das hat weniger mit Depression zu tun. Da ist die Depression höchstens die Folge der Erschöpfung dieser Verhaltensweise.
Okay. Also das heißt, dieses Thema mit diesem etwas perfekt machen zu wollen, hat ganz viel verschiedene Andockpunkte sozusagen.
Genau.
Ja, ich habe jetzt nämlich auch so angedacht, ich muss meine Arbeit so perfekt machen, damit man mir keinen Fehler nachweisen kann. Ich werde unangreifbar durch immer alles richtig machen ist immer, aber. Und dann denke ich an eben diese Leute, die bleiben noch eine Stunde in der Arbeit und überarbeiten es zum 100.000. Mal, das überhaupt nicht notwendig ist, aber es ist immer diese Angst, es könnte falsch sein oder noch nicht richtig oder was weiß ich. Das treibt dann ja auch so in.
Genau. Aber wenn das diesem depressiven Thema eigen ist, ja, also alle Störungen, wenn sie Fehlhaltung sind, landen irgendwo schlussendlich immer auch in einer Depression. Ja, weil es ja immer eine situationsinadäquate Verhaltensweise ist, die der Mensch so fixiert hineinträgt in die Situation und deswegen erschöpft sie uns irgendwann. Ja, deswegen sind wir irgendwo schlussendlich immer auch im Depressiven, die Frage ist ein bisschen, welches Grundthema steht dahinter? Ja, und im, also im Depressiven, ich würde, oder nein, ganz anders gesprochen, eigentlich bedeutet zu leben, irgendwo auch immer für andere eine Zumutung zu sein. Ja, auch das ist ein Teil des, ja, so wollen wir es auch ins Imperfekte an dieser Stelle nehmen. Also ich, es kostet was, dass ich lebe. Es kostet andere etwas, dass ich lebe. Hm. Ich beanspruche Ressourcen. Ich beanspruche die Zeit von Eltern, dass sie sich um mich kümmern. Dass sie eigene Wünsche und Interessen für eine Zeit lang und manchmal eine relativ lange Zeit zurückstellen. Und natürlich haben sie eine Freude auch an der Entwicklung ihres Kindes, ihrer Kinder. Ja, aber letztlich hat es auch einen Preis, sich ein Stück zurückzunehmen. Und diese Zumutung, die in der Tatsache, dass wir leben, immer enthalten ist, die muss in Ordnung sein dürfen für Kinder. Dann erlernen sie, dass es gut ist, dass sie da sind, sich das nicht verdienen müssen, da zu sein. Und das leben können, was ihren Interessen gemäß ist. Und diese Leistung, die aus dieser Unsicherheit kommt, das ist im Grunde der Trick, so nenne ich das mal, dass man sich das verdient, dass es in Ordnung ist, wenn man gleichzeitig auch eine Zumutung ist. Mhm. Ja. Und das ist das Schädliche eigentlich in der Verhaltensweise, weil man nicht einfach das lebt, was die eigenen Werte sind, sondern immer mit dem anderen Ohr mithört, hoffentlich ist dir das jetzt genehm. Und vielleicht kann ich etwas liefern, was dir genehmer wäre. Ja? Und so kann uns Leistung in eine Überforderung bringen, weil sie sich gar nicht mehr orientiert an unserem existenziellen Wollen.
Mhm. Ich finde, da sind wir jetzt an einen interessanten Punkt gekommen, dieses ich bin von Anfang an jemand, der wem anderen Mühe und Zeit kostet und das gehört zu meinem Menschsein dazu und mhm. das darf ich mit einberechnen. Und diese Idee von eben, ich kann es so recht machen, dass ich gar nicht auffalle und für niemanden eine Last bin, das gehört eigentlich nicht, das ist nicht realistisch.
Genau.
Ja, Und es ist ja eh so, wenn man jetzt mal tiefer da hinschaut oder nachfragt, wir wollen ja auch gerne jetzt umgedreht für andere da sein, eigentlich. Also man will ja auch manchmal gerne helfen. Also jetzt nicht ständig, aber, aber es ist ja auch schön, wenn, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann und wenn ich auch mal die sein kann, die unterstützt oder hilft, also alles im angemessenen Rahmen, aber wenn das nie wäre, also so Menschen, die nie was brauchen, die immer alles können, die so perfekt sind, die sind ja auch ein bisschen erstens unnahbar, genau, die wären wahrscheinlich nie zu engen Menschen und sie sind irgendwie nervig auch, also, oder? Also sind Menschen, die auch mal Fehler haben, die ich spüren kann, die sind mir ja viel sympathischer eigentlich.
Ja, genau. Weil das gehört zum Wesen der Begegnung. Mhm. Ja, dass es mal so ist, mal so ist und das Gelungene und das, was nicht gelungen ist, gleichermaßen zueinander gehört, ja. Und was du eben noch beschreibst, ist dieses, es kann eben das Motiv, aus dem heraus ich jemandem etwas gebe und mich ihm zuwende. Das kann ein Wert sein. Das ist die Liebe zum Beispiel zu einem anderen Menschen. Ja, die Liebe der Mutter zu einem Kind. Und deswegen gibt sie es nicht aus der Überforderung, sondern aus der Liebe. Und dann ist eine intentionale Gabe, so würden wir das sagen. Ja, das entsprechend eine Wertbezogenheit, die uns dann immer wieder belohnt, indem wir uns erfüllt erleben. Das ist ja das, was wir bekommen, wenn wir Werte realisieren, dass wir uns erfüllt erleben. Und das ist in existenzieller Achse das, worum es den Menschen geht, ein erfülltes Leben zu führen. Und der Punkt ist der, wenn der Mensch, der in der Perfektion ist, es gar nicht mehr tut, weil es ein Wert ist, sondern damit es hundertprozentig richtig ist, dann verschiebt sich ja das Motiv. Und was wir jetzt hier besprochen haben, ist, woher kommt das? Dass sich plötzlich das Motiv verschiebt und dann sind wir bei einer Angst. Und das ist die Angst, ich könnte dir zu viel sein. Und dann ist eine Möglichkeit, wie ich der begegne, dass ich dir was biete und was gebe, das dich freuen wird. Ja, und dann entsteht im Grunde die Frage für den Menschen immer, beruhige ich mehr meine Angst? Du könntest mich sonst nicht mögen. Oder ist es ein Wert, weil ich dich liebe und dir das deshalb geben mag? Durchaus Liebe auch als ein sehr weiter Begriff jetzt, der nicht nur die partnerschaftliche Liebe meint, sondern die ja, Hinwendung zu anderen Menschen, auch Tieren, auch Welt.
Das macht es wärmer, oder? Also wenn ich mich sozusagen, wenn ich irgendwie mein Bestes gebe, weil ich einen Wert verfolge und weil ich eben, weil ich jemanden gerne mag und es deswegen tue, kann ja auch als Kellnerin in einem Lokal sein, also diese Art von Liebe, die jetzt, aber so, dann wird es wahrscheinlich sehr gut werden und dann ist aber auch nicht so tragisch, wenn dann doch mal ein Glas runterfällt, weil ich ja spüre, die Person hat das gemacht, eben nicht aus der Angst heraus, sondern aus Zuneigung und Liebe zu den Gästen und zu dem Job und dann ist das auch verzeihbar oder nicht, ist es kein Problem. So.
Ja, merkst du dann, das ist sehr gut, so wie du das jetzt erläuterst und beschreibst, sagst du uns damit auch nochmal, der Blick auf den Menschen, dem das Glas runterfällt, ist ein anderer, wenn wir es ihm verzeihen, weil wir sehen, dass er seine Arbeit mit Liebe tut, mit Hingabe tut. Mhm. Ja, und dann kann es halt passieren, dass ein Glas mal runterfällt. Und das kann einem passieren, dass eine Mail mal etwas später beantwortet wird, als man das eigentlich gerne täte. Ja, weil irgendwelche anderen Dinge dazwischen gekommen sind, die auch noch wichtig sind und so weiter. Und deswegen sind wir extrem darauf angewiesen, in welchen Horizont stellt uns jemand, der uns beobachtet. Also was ist sein Blick auf uns? Und da, ja, das ist vielleicht noch ein wirklich schöner Gedanke jetzt so zum Ende unserer Sendung. Also und dieser Aufnahme. Also praktisch sehen wir den Zustand der Perfektion als das Ideal, mit dem wir den Menschen beurteilen? Ja, dann darf ich keinen Fehler machen. Auf keinen Fall. Oder sehe ich den Menschen in seinen Haltungen, worum es ihm geht und wie er sich darin im Grunde ausrichtet und wie er gemäß seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten damit dann in einen Umgang findet. Können wir ihn darin gelten lassen und respektieren, vielleicht übrigens unabhängig von eigenen Ansprüchen, die wir uns jetzt selber hätten. Und ja, übrigens genauso müsste der Blick auf uns selbst sein, merke ich gerade, wenn wir das erzählen, ja, oder besprechen. Das braucht ja auch von mir eine Haltung auf mich, dass ich mich in diesen Intentionen sehe und nicht nur in einer Fertigkeit, die ich in der Perfektion trainiert habe und erst dann bin ich jemand. Nein, ich bin natürlich vorher auch jemand. Ja, aber das muss ich ja glauben können, davon muss ich ausgehen können. Und dann ist ein Fehler vielleicht eine interessante Erfahrung. Sagt man ja, ne, dass in den USA ein Fehler viel leichter verziehen wird, weil man sagt, der Mensch hat Erfahrung, wenn er Fehler gemacht hat, also traue ich ihm zu, dass er aus dem Fehler gelernt hat und es jetzt ein bisschen besser macht. Und bei uns in unserer Kultur ist es so, der Fehler darf auf keinen Fall passieren. Ja, also so kann man ja auf Fehler auch schauen.
Ja, also ich bleibe nochmal bei dem, das eine hat was Warmes, das ist verbunden. Ja, mit meiner Liebe und Hingabe, die ich, mit der ich etwas mache, und Perfektionismus bleibt irgendwie was Kaltes und Unnahbares und daran kann man es vielleicht auch spüren oder unterscheiden, was ich gerade betreibe hier. Genau. Und in welcher Art ich mich bemühe. Und wir wollten jetzt nicht sagen, dass wir uns nicht bemühen sollen, es gut zu machen, aber die Frage ist, wie wir das definieren oder woraus es sich woraus es gründet oder so.
Ja, also in welcher Intention es steht, ne?
Ja.
Und was wir darin im Grunde letztlich dann am Menschen und für den Menschen sehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend, ja? Und der Mensch ist nicht geboren, um perfekt zu sein. Ich glaube, er ist geboren, um eine Freiheit wahrzunehmen, in der er steht, und eine Verantwortlichkeit zu übernehmen. Frankl sagt, das sind die zwei Türangeln, in denen sich anthropologisch das Menschsein dreht. Finde ich einen schönen Gedanken, ja, Freiheit und Verantwortung. Darum geht es uns. Und wenn wir Verantwortung leben, heißt das nicht Perfektionismus. Aber natürlich kann ich mich schon fragen, was fordert mich diese Aufgabe jetzt? Ja, wir wollen schon ein gutes Gespräch führen, aber nicht ein perfektes Gespräch. Ja. Aber ein Gespräch, wo wir sagen, hey, da soll es um was gehen, um das wir miteinander ringen, und hoffentlich gibt es ein paar Menschen, die interessiert das. Und über die freuen wir uns, wenn sie uns jetzt zuhören.
Genau. Ich finde eben, wenn wir, das eine macht Spaß und das andere wird urstressig und unglaublich anstrengend.
Ja,
also da sieht man es ja wieder. Ich mag ja gerne es gut machen. Und wenn ich denke, wenn wir da noch in dem Rahmen bleiben von es macht Freude und ich will mich ja entwickeln und entfalten, dann sind wir eher am guten Weg. Und das andere ist, ja, ich glaube, das kann man dann gut spüren, kommt mir jetzt so vor.
Ja, genau.
Das so entfaltet haben. Ja, dann danke, Christoph, für das ganz bestimmt bruchstückhaft gebliebene Gespräch. Man könnte noch viel mehr Dinge über Perfektion sagen, aber das juckt uns heute nicht.
Genau.
Wir haben uns bemüht.
Jo, das war unser Aufschlag dazu. Vielleicht machen wir ja irgendwann eine zweite Sendung dazu. Mal gucken.
Ja,
aber genau. Ja, schön. Das ist wirklich was Schönes, auch wie du es nochmal in diese Wärme und in dieses Lebendige hebst, ja, dass es nicht aus diesem kalten Stress nur kommt, den, glaube ich, unsere Zeit sowieso viel zu viel hat. Ja, und wir brauchen deshalb diesen liebevollen Blick, der auch mit einschließt, wo wir einerseits uns freuen dürfen, dass wir so sind, aber in dem So-Sein auch etwas nicht sind. Und dafür auch gelten gelassen werden, dass wir das dann auch nicht sind. Hm. Ja.
Ja. Punkt, oder?
Genau.
Ja. Okay. Ja, wie immer am Ende noch unsere E-Mail-Adresse, über die man uns auch erreichen kann. Wir freuen uns wirklich sehr über Nachrichten, über Feedback, über Post. Bitte Geduld, wenn wir auch nicht gleich sofort zurück mailen, aber es kommt eine Antwort ganz sicher. Und auch wenn ihr Fragen oder Wünsche habt für Themen, die werden auch immer wieder hier mit eingebunden. Also das finden wir auch gut und interessiert uns sehr.
Ja, und die Post geht an post@fragen-des-menschseins.de.
Genau. Das hast du jetzt aber doch perfekt gesagt.
Ja, das ist wahrscheinlich die Häufigkeit, ne, die langsam es immer sicherer macht.
Das Handwerk. Okay, Dankeschön, Christoph. Bis zum nächsten Monat. Tschüss.
Ja, tschüss, Veronika. Alles Gute allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ciao.
Fragen des Menschseins.